Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Die schockierenden Bilder von der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des amtierenden Präsidenten Donald Trump sind nun fast 24 Stunden alt. Doch ihre Wirkung wird in den USA noch einige Zeit nachhallen. Wir berichten gleich aus Washington und liefern Reaktionen aus Deutschland auf die Krawalle im US-Parlament. Anschließend nehmen wir das Corona-Geschehen in den Blick. Nun, nach den Feiertagen, werden hierzulande wieder mehr Infektionen und Todesfälle gemeldet. Zugleich geht die Debatte um die angekündigten schärferen Einschränkungen weiter. Am Ende der Sendung schalten wir dann nach Großbritannien, wo die Corona-Infektionen noch höher liegen als hier und die Überlastung des Gesundheitssystems einmal mehr den Premier auf den Plan ruft. Ab 18.40 Uhr geht es dann im Hintergrund um die Lage der Kaste der sogenannten Unberührbaren in Indien. Gegen Mittag Ortszeit Washington waren tausende Anhänger des scheidenden Präsidenten gestern nach einer entsprechenden Aufforderung von Donald Trump in Richtung Kongress gezogen. Dort durchbrach ein Teil von ihnen Polizeisperren, drang in das Gebäude ein, verwüstete Büros, bedrohte Abgeordnete. Es dauerte mehrere Stunden, bis die Polizei die Lage unter Kontrolle hatte, und es dauerte auch lange, bis Donald Trump seine randalierenden Anhänger zur Ruhe mahnte, sie dabei aber gleichzeitig lobte und Verständnis zeigte.
I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace.
Ich verstehe euren Schmerz. Die Wahl ist gestohlen. Das wissen besonders auch die andere Seite. Aber jetzt müssten sie nach Hause gehen. Man müsse Frieden haben. So Donald Trump. Thilo Kössler aus Washington ist uns zugeschaltet. Sehr viele Beobachter und auch nicht wenige Republikaner machen den amtierenden Präsidenten aufgrund dieses späten und dann halbherzigen Eingreifens direkt mitverantwortlich für die Eskalation gestern. Muss Trump Konsequenzen fürchten?
Also die Aufarbeitung beginnt erst, aber natürlich stellen viele die Frage nach Konsequenzen. Es ist tatsächlich, wird nachgedacht über die Möglichkeit einer Amtsenthebung, zum Beispiel über ein ganz schnelles Impeachment-Verfahren in den letzten Tagen seiner Amtszeit oder unter Berufung auf den 25. Verfassungszusatz. Da geht es um Unfähigkeit im Amt und um Unzurechnungsfähigkeit. Das müsste Mike Pence auf den Weg bringen. Ich glaube nicht, dass das geschieht. Die Drohung mit Amtsenthebung scheint mir so die ultimative Drohkulisse zu sein, um den Präsidenten in den letzten seiner Tagen, in seiner Amtszeit in Schach zu halten. Man fragt sich natürlich, was kann er denn noch anstellen in diesen 13 Tagen? Das ist alles Teil des kompletten Machtverlustes, den wir in den letzten Tagen und besonders seit gestern erleben. Donald Trump ist politisch völlig isoliert. Jetzt hat man ihm auch noch Twitter- und Facebook-Accounts gesperrt, damit sein Sprachrohr genommen. Man hat ihn gewissermaßen mundtot gemacht. Ich glaube, mit dem gestrigen Tag verbindet sich das Ende der Ära Trump. Aus dem Präsidenten ist eben in der Sicht seit gestern ein Brandstifter geworden, der mit rechtsextremen Schlägertrupps paktiert hat.
Wie sehen denn nun die ersten nächsten Schritte im politischen Washington am Morgen danach aus?
Also die Debatte beginnt auf vielen Ebenen. Ein Teil habe ich gerade erwähnt. Ein anderer Teil dieser Debatte ist die Debatte über die Sicherheit und die Frage, wie konnte das passieren? Das wird eine schmerzhafte Debatte werden, denn schon jetzt ist klar, hier handelt es sich um die schwersten Sicherheitspannen der vergangenen Jahre. Hier hat es viele Versäumnisse gegeben. Das ist eine Ansammlung von Fehlern. Es gab offenbar viel zu laxe Vorbereitung auf diese Demonstrationen. Während sonst für die schlimmsten Szenarien von Seiten der Sicherheitsbehörden geplant wird, war dieses Mal alles sehr locker. Dabei waren die Warnzeichen klar, Frau Engels. In den sozialen Medien hatte sich das Ausmaß bereits abgezeichnet. 1400 Posts wurden gezählt von den Sicherheitsexperten, von QAnon-Anhängern mit Drohungen und Warnungen vor Gewalt. Man fragt sich, was macht eigentlich diese Capitol Police, diese ausgebildete Spezialtruppe von 2000 Offizieren, die Aufständischen da einfach haben reinspazieren lassen. Und sie haben denen nicht Einhalt geboten. Der Ruf nach Unterstützung der Polizeikräfte ist nicht richtig angekommen. Erst eine Stunde danach kam die Nationalgarde. Und die Frage wird gestellt, und das ist gesellschaftlich natürlich interessant, was wäre gewesen, wenn das schwarze Proteste gewesen wären? Viele sagen, dann hätte es ein Gemetzel gegeben. Man erinnert sich an die heftigen Prügelszenen Ende Mai 2020 nach dem Tod von George Floyd. Die Frage wäre auch, ist auch gewesen, was wäre gewesen, wenn es Gegendemonstrationen gegeben hätte? Die sind ja völlig ausgeblieben. Und das alles verbindet sich mit der Frage, was passiert am 20. Januar, dem Tag der Inauguration? Es ist kaum anzunehmen, dass es dann keine Gegendemonstrationen nehmen wird.
Neben diesem Entsetzen gibt es aber auch Elemente der Normalität. Die Wahl Joe Bidens ist dann am Ende tatsächlich vom Kongress zertifiziert worden. Und offenbar ist Donald Trump ja nun auch bereit zu einer geordneten Amtsübergabe. Wie ist hier der Stand?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das erwähnen, dass am Ende eben doch die Demokratie gesiegt hat. Und zwar noch am selben Tag dieser Bedrohung, dieser schwersten Bedrohung für die Demokratie. Unter dem Druck dieses Tages hat Donald Trump am Ende eben doch erklären lassen müssen, dass er eine geordnete Machtübergabe zusagt. Joe Biden ist zum Präsidenten erklärt worden. Die Initiative der 13 republikanischen Senatoren ist komplett und kläglich gescheitert, Joe Biden die Stimmen der Wahlmänner zu verweigern. Diese Senatoren werden ewig mit dem Makel eines schändlichen Tages behaftet sein. Und es hat sich eben auch der Blick auf Donald Trump verändert und seine Amtszeit. Es ist eine vernichtende Bilanz. Donald Trump hat nicht nur die Wahl verloren, er hat das Weiße Haus, den Kongress verloren, er hat die Gesellschaft gespalten, hat die Republikanische Partei gespalten. Ja, er hat sie zerstört mit tätiger Mithilfe der Republikaner. Durch den blinden Gehorsam hat sich diese Partei diskreditiert und steht heute vor einem Scherbenhaufen. Mhm. Und jetzt laufen ihm auch noch die Leute in Scharen weg. Am Ende dieses Tages steht, man muss es einfach so benennen, der komplette Machtverlust.
Thilo Kössler direkt aus Washington, vielen Dank. Staats- und Regierungschefs in der ganzen Welt reagierten entsetzt auf das Geschehen im US-Kapitol. Auch hier machten die meisten Donald Trump für die Eskalation verantwortlich. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, er schrieb, die Menschen seien aufgeputscht worden durch einen abgewählten Präsidenten, der die Grundregel der Demokratie verachte, seine offensichtliche Wahlniederlage einzugestehen. Zitat Ende. Weitere Reaktionen von Klaus Remme.
Es war ein Sturm auf das Herz der Demokratie, so formulierte es der Bundespräsident heute Vormittag. Verstörende Bilder, die fassungslos machen, so hieß es in vielen Reaktionen seit der Eskalation gestern Abend. Frank-Walter Steinmeier sagte weiter.
Diese Szenen, die wir gesehen haben, die sind das Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen, von Spalterei und Demokratieverachtung, von Hass und Hetze. Auch von allerhöchster Stelle.
Steinmeier erwähnte Donald Trump nicht namentlich, anders als die Bundeskanzlerin kurz vor der Erklärung Steinmeiers.
Eine Grundregel der Demokratie ist, nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer. Und ich bedauere sehr, dass Präsident Trump seine Niederlage seit November nicht eingestanden hat und auch gestern wieder nicht. Zweifel am Wahlausgang wurden geschürt. Und das hat die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse der Nacht erst möglich gemacht hat.
Die grundsätzliche Bedeutung dessen, was da in Washington geschehen ist, ordnete der Bundespräsident folgendermaßen ein.
Das ist eine historische Zäsur für die Vereinigten Staaten und das ist ein Angriff auf die liberale Demokratie überhaupt.
Die amerikanische Demokratie sei aber stärker als dieser Hass, so Steinmeier weiter. Die Bundeskanzlerin sieht es ähnlich.
Die Worte des gewählten Präsidenten Joe Biden sowie viele Reaktionen aus beiden großen Parteien der USA machen mich aber ganz sicher, diese Demokratie wird sich als viel stärker erweisen als die Angreifer und Randalierer.
Was das Vertrauen in führende Republikaner angeht, äußerte Norbert Röttgen, der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss in der ARD, Zweifel.
Ich war erneut enttäuscht, als ich in den Nachrichten gehört habe, dass der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, den Namen des Verursachers und Verantwortlichen des amtierenden Präsidenten nicht genannt hat.
Trump sei der Brandstifter, so Röttgen, das müsse so benannt werden. Der Koordinator für die transatlantischen Beziehungen, Peter Bayer, warnte im Deutschlandfunk davor, die USA jetzt insgesamt abzuschreiben. Jetzt erst recht, so Bayer, müsse man sich den anständigen und aufrechten Demokraten in den USA zuwenden. Der Bundespräsident stellte in seiner kurzen Ansprache einen anderen Bezug zu Deutschland her.
Wir vergessen nicht, wenn auch in anderer Form und anderer Dimension, jene Bilder als Gegner der Demokratie die Stufen unseres Reichstages besetzen. Deshalb sende ich diese Botschaft heute auch an uns alle. Hass und Hetze gefährden die Demokratie, Lügen gefährden die Demokratie, Gewalt gefährdet die Demokratie.
Interessant in diesem Zusammenhang die schriftliche Stellungnahme der AfD. Die beiden Bundessprecher Jörg Meuthen und Timo Chrupalla verurteilten den Sturm auf das Kapitol im Namen der Partei auf das Schärfste. Weiter heißt es wörtlich, Gewalt kann und darf in einer freiheitlichen Demokratie niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Wer diese Grundüberzeugung der AfD versucht in Abrede zu stellen, indem er die Unruhen in Washington mit jenen Demonstrationen gleichsetzt, die es zuletzt vor dem Reichstagsgebäude in Berlin gegeben hat und unserer Partei Sympathien für diese Ereignisse unterstellt, missbraucht die anarchistischen Ereignisse für parteipolitische Zwecke in Deutschland. Zitat Ende. Mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen versicherte Frank-Walter Steinmeier, man wolle mit allen Demokraten gleich welcher Partei zusammenarbeiten. Doch zunächst gilt es, 13 weitere Tage mit Donald Trump im Weißen Haus zu überstehen. Angela Merkel ist überzeugt.
Die Vereinigten Staaten von Amerika werden in weniger als 2 Wochen, so wie es sein muss, ein neues Kapitel ihrer Demokratie eröffnen.
Angela Merkel im Beitrag von Klaus Remme. Das Geschehen in Washington hat heute die Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund treten lassen. Aber wie das so ist mit diesem Virus, es ist zu dominant und zu folgenreich, als dass man es über einen längeren Zeitraum ignorieren könnte. Dem Robert-Koch-Institut wurden von den Gesundheitsämtern in den letzten 24 Stunden fast 26.400 Neuinfektionen und 1.070 Tote gemeldet. Über die am Dienstag von der Bund-Länder-Runde beschlossenen weiteren Verschärfungen wird derweil kontrovers diskutiert. Frank Kapellan.
Die Einigkeit der Länder war schnell wieder dahin. Vor allem die sogenannte 15-Kilometer-Regel dürfte wohl kaum zur Anwendung kommen. Laut Beschluss vom Dienstag soll der Bewegungsradius von Bürgern aus Hotspots mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern eingeschränkt werden. Die Liste der Ausnahmen ist allerdings lang. Viele Länder weigern sich ganz, eine Regelung umzusetzen, die sich nur sehr schwer kontrollieren lässt. Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, auch Berlin sind nicht dabei. Selbst Thüringen, von hohen Infektionszahlen geplagt, spricht lediglich eine Empfehlung aus, sich nicht allzu weit vom Wohnort zu entfernen. Kanzleramtschef Helge Braun klingt im NTV-Gespräch wenig begeistert.
Eine Aufweichung unserer Beschlüsse oder eine Umsetzung, die versucht, doch schon erste Lockerungen zu machen, ist momentan brandgefährlich, weil wir sehr darauf achten müssen, dass wir nicht Ende Januar in einer Situation sind, wo wir eben noch nicht unsere Ziele erreicht haben und andererseits es zunehmend auch mit einem ansteckenderen Virus zu tun haben.
Unterschiedlich streng werden auch die neuen Kontaktbeschränkungen ausgelegt. Schleswig-Holstein etwa will die Vorschrift, dass nur noch Begegnungen mit einer Person aus einem anderen Haushalt möglich sein sollen, ausdrücklich nicht auf Kinder unter 15 Jahre beziehen. Malu Dreyer, Regierungschefin im SPD-geführten Rheinland-Pfalz, nimmt Kinder unter 6 Jahren aus. In Berlin wiederum muss sich der regierende Bürgermeister Michael Müller vom eigenen Koalitionspartner der Linkspartei vorhalten lassen, es sei doch wenig überzeugend, einerseits die Schulen teilweise wieder öffnen zu wollen und andererseits Kontakte im privaten Bereich radikal einzuschränken. Sozialdemokrat Müller wiederum, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, stellt sich heute noch einmal ausdrücklich hinter die Beschlüsse.
Ich habe aus voller Überzeugung nicht nur mitgestimmt, sondern auch diese Beschlüsse vom vergangenen Dienstag vorangetrieben.
Müller warnt davor, sich zu sehr auf die Impfungen zu verlassen. Selbst wenn ganz plötzlich genügend Impfstoff vorhanden wäre, würde es doch noch Monate dauern, ehe die sogenannte Herdenimmunität erreicht sei. Die Kanzlerin spricht am Rande der CSU-Klausur die Kritik an der Impfstoffbeschaffung an. Angela Merkel rechtfertigt das europäisch abgestimmte Verfahren, auf das sie als EU-Ratspräsidentin gepocht hatte.
Wir werden aber auch den Blick über den Tellerrand werfen. Das war euer Wunsch so. Das zeichnet die CSU auch immer aus, denn wir sind eingebettet in Europa.
Dass EU-Mitgliedstaaten den BioNTech-Impfstoff erst wollten, nachdem dessen Erfolg eindeutig war, dass Deutschland dann Millionen von Impfdosen des Mainzer Unternehmens wieder abgeben musste, sorgt weiterhin für Ärger. Immerhin wächst laut aktuellem ARD-Deutschland-Trend auch die Impfbereitschaft der Deutschen. Demnach wollen sich 54% auf jeden Fall impfen lassen, 21% würden das wahrscheinlich tun. Und auch der verschärfte Lockdown findet in der Bevölkerung Zuspruch. 47% finden ihn richtig, 32% der von Infratest DIMAP Befragten wünschen sich sogar noch schärfere Maßnahmen.
Frank Kapellan. Die Bund-Länder-Runde hatte am Dienstag auch angekündigt, dass die Schulen bis Ende Januar geschlossen bleiben würden. Doch nun zeichnet sich einmal mehr ein uneinheitliches Bild ab. Christiane Habermals.
Mehr Einheitlichkeit, klare Regelungen, das hätten sich viele Eltern und Schulen beim Thema Schulschließungen gewünscht. Doch daraus wurde nichts. Bereits kurz nach der Verkündung der Verlängerung des Lockdowns am Dienstagabend hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann verkündet:
Unser Ziel ist es allerdings, Kitas und Grundschulen ab dem 18.01. wieder zu öffnen, wenn wir nächste Woche Klarheit über die Infektionszahlen haben und es vertretbar ist.
Anders Bayern, Sachsen und Thüringen, die am stärksten vom Coronavirus heimgesuchten Länder. Hier bleiben Schulen und Kitas tatsächlich dicht bis Ende Januar. Ausnahmen, Abschlussklassen. Doch auch der Begriff ist dehnbar. Gilt das für die Jahrgänge 10 und 12 oder auch für die 9. Klassen oder den letzten Grundschuljahrgang? Immer mehr Länder geben nun bekannt, wie sie den Bund-Länder-Beschluss, der eigentlich Schulschließungen bis zum 31. Januar vorsah, für sich auslegen. In Nordrhein-Westfalen änderte die Landesregierung ihren bisherigen, eher lockeren Kurs. Dort sollte bislang bis Klassenstufe 7 Präsenzunterricht angeboten werden. Jetzt verkündete die liberale Kultusministerin Yvonne Gebauer:
Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, dem 11. Januar, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Diese Regelung gilt auch für Abschlussklassen.
Damit wolle man den Schulen die Doppelbelastung eines Wechselmodells ersparen, erklärte Gebauer. Die entstehe, wenn gleichzeitig Fernunterricht für die Kinder zu Hause und Präsenzunterricht in der Schule erteilt werden muss. Dafür fehlen vielen Schulen die Kapazitäten. Auf dieses Wechselmodell setzen dagegen Niedersachsen und Berlin ab dem 18. Januar. Dann sollen Grundschüler in halber Klassenstärke jeweils in der Schule und zu Hause unterrichtet werden. Auch die Abschlussjahrgänge sollen wieder zurück in die Schulen dürfen. Auf harsche Kritik stieß diese Regelung bei der Bildungsgewerkschaft GEW. Während die Bevölkerung ihre Kontakte auf ein Minimum reduzieren solle, seien ab der nächsten Woche damit wieder die halben Oberstufen in der Stadt unterwegs, kritisierte GEW-Landesvorsitzender Tom Erdmann. Das passe nicht zusammen und sei unverantwortlich. Harte Kritik kam auch vom Oppositionsführer im Berliner Abgeordnetenhaus, CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger. Mit Blick auf den Kollaps des landeseigenen Lernportals nach den Weihnachtsferien sagte er:
Was sind jetzt die Schlussfolgerungen des Senates aus diesem Versagen? Er vertraut seiner Schulplattform selbst nicht mehr und öffnet die Schulen. Unabhängig von der Inzidenz, in Unwissenheit über die Virusmutation und in Unkenntnis des Infektionsgeschehens während der Feiertage.
Von anderer Seite wird wiederum die Schließung vor allem der Grundschulen bemängelt, unter anderem vom Präsidenten des Verbandes der Kinderärzte Thomas Fischbach. Gerade kleine Kinder bräuchten Präsenzunterricht. Er forderte, Corona-Impfungen schnell auch für Kinder zu ermöglichen, damit diese zügig in Kitas und Schulen zurückkehren könnten. Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna sind bislang nur ab 16 Jahren zugelassen.
Christiane Habermals. Auch die Debatte um genügend Impfstoff geht also weiter. Unter anderem verweist die Bundesregierung in diesem Zusammenhang darauf, man habe bewusst gemeinsam im EU-Verbund bei vielen Impfstoffherstellern bestellt. Heute äußerte sich die zuständige EU-Kommissarin Paul Vorreiter.
Es ist eine große Vielzahl an Fragen, die EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides im Haushaltskontrollausschuss des EU-Parlaments beantworten muss. Eine davon ist, ob die EU-Kommission bei ihren Rahmenverhandlungen mit mehreren potenziellen Impfstoffherstellern im vergangenen Jahr den Warenkorb falsch zusammengestellt hat.
When we started in June, there was no vaccine on the horizon.
Als wir im Juni mit den Verhandlungen begonnen haben, war kein Impfstoff am Horizont zu sehen. Manche dachten, es würde nie einen geben. Die EU hat massiv in die Forschung der Firmen investiert. Unsere Arbeit stützte sich auf mehrere Pfeiler. Gleicher Zugang für alle Länder und nicht alle Eier in einen Korb legen. Das wurde damals von allen Staats- und Regierungschefs unterstützt, von allen. So verteidigt die Kommissarin, dass ein breites Portfolio im vergangenen Jahr angelegt wurde, 6 Verträge mit Firmen mit unterschiedlichen Impfstofftechnologien, darunter auch der neue Ansatz der mRNA-Impfstoffe. Moderna und BioNTech/Pfizer nutzen diesen und sind bislang die einzigen Hersteller, deren Impfstoffe von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen wurden.
The EU placed the largest order in the
Die EU hat Stand heute die größte Bestellung an BioNTech-Pfizer im November aufgegeben. Jetzt bemühen wir uns darum, sowohl die Produktion auszuweiten, als auch die Bestellung nochmal zu erhöhen. Neben der Bestellung bei BioNTech-Pfizer hat die EU-Kommission auch 300 Millionen Dosen beim französischen Impfstoffhersteller Sanofi in Auftrag gegeben, der jedoch Rückschläge in der Erprobungsphase erlitten hatte.
Es geht um den Einfluss Frankreichs. Was entgegnet die Kommission dem Vorwurf, wir Sanofi bevorzugt haben, beziehungsweise die Kommission bevorzugt hat, weil das von den Franzosen so gefordert wurde?
Will der CDU-Abgeordnete Markus Pieper wissen. Die EU-Kommissarin erläutert zunächst den Modus der Verhandlungen.
From the beginning, our position was that we needed to work.
Unsere Haltung war klar von Anfang an, dass wir mit den Mitgliedsländern zusammenarbeiten. Es gibt eine Steuerungsgruppe, in der alle Mitgliedsländer vertreten sind, sowie eine Verhandlungsgruppe mit einer Vielzahl von Ländervertretern, die an jeder einzelnen Verhandlung für jeden einzelnen Vertrag teilnahmen. Also jedes Mitgliedsland war involviert und die Länder haben die Dosis je nach Impfstoff festgelegt, der am vielversprechendsten wirkte.
Was felt would be the most promising.
Im speziellen Fall von Sanofi habe sich die Kommission von mehreren Erwägungen leiten lassen.
In the case of Sanofi, the decisive factors in the commission.
Die entscheidenden Faktoren in den Verhandlungen seit dem Frühling waren die Art des Impfstoffes, die Frage nach der zeitlichen Entwicklung, den sicheren Produktionskapazitäten der Verteilung des Impfstoffes und die Frage nach der Verlässlichkeit des Impfstoffes.
And also important, and I think you would agree with me, was the issue of liability.
Tiefergehende Details zu den Verträgen will die EU-Kommissarin mit dem Verweis auf Vertraulichkeit nicht beantworten. Die Sitzungsleiterin, die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier, gibt sich damit nicht zufrieden.
Ob diese Verträge eben entsprechend den Standards auch entsprechen, das ist unsere Verpflichtung, das zu überprüfen. Und wir werden uns unter keinen Umständen damit zufrieden geben, dass sie uns auf die lange Bank schieben.
Die Debatte über die Impfstoffkäufe steht aber erst am Anfang. Kommenden Dienstag will auch der Umweltausschuss aufklären. Er befragt die Leiterin der Gesundheitsgeneraldirektion der EU-Kommission.
Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Die Corona-Pandemie wirft viele altvertraute politische Rituale zu Jahresbeginn über den Haufen. Zum Beispiel die häufig tief verschneite Klausur der CSU-Landesgruppe in einem malerischen Kloster in Bayern. Dieses Jahr blieben die Bilder aus, die Klausur kam überwiegend digital aus Berlin. Aber Besonderes hatte sie dennoch, weiß Katharina Hamberger.
Es ist das zweite Mal, dass die Bundeskanzlerin zu Gast ist bei der Klausur der CSU-Landesgruppe. Und es ist auch das letzte Mal, zumindest als Regierungschefin, denn 2021 wird sie bei der Bundestagswahl nicht mehr antreten. Nicht immer war ihr Verhältnis zu den Christsozialen so gut wie heute.
Zum Thema CDU und CSU und Merkel und CSU, das ist ein lebendiges Buch geworden über die vielen Jahre mit verschiedenen Kapiteln.
Resümiert die Bundeskanzlerin. Zu einem eher schwierigen Kapitel zählt wohl ihr letzter Besuch bei der CSU-Winterklausur. Dieser liegt nun 5 Jahre zurück. Damals war sie noch CDU-Chefin. Die Stimmung 2016 eisig. Die Christsozialen diskutierten lange mit Merkel über ihre Flüchtlingspolitik. Heute gestaltet man ein Kapitel der Gemeinsamkeit, meint die Bundeskanzlerin. Und auch die CSU weiß jetzt nur noch Gutes über Merkel zu sagen.
Liebe Angela, ich freue mich ausdrücklich, dass du meiner Einladung gefolgt bist, zur CSU zu kommen, auf unsere Winterklausur-Tagung. Es ist ein Zeichen der Geschlossenheit, was wir hiermit abgeben.
Begrüßt Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Angela Merkel bei der Klausur, zu der sie Corona-bedingt nur per Video zugeschaltet ist. Und auch CSU-Parteichef Markus Söder, der gestern zu Gast war, hielt sich nicht zurück mit Lob für Merkel.
Die Bundeskanzlerin wird uns in der deutschen Politik und in der Führung der Politik sehr fehlen.
So Söder. Inhaltlich standen im Gespräch mit Merkel neben Corona nun auch die Ereignisse in Washington auf der Tagesordnung. Traditionell nutzt die CSU die Klausur, um sich inhaltlich schon einmal für das kommende Jahr aufzustellen. Es wurde eine Reihe von Papieren, unter anderem zu Digitalisierung, Familienpolitik und innerer Sicherheit, beschlossen. So will die CSU eine Ausweitung der Elternzeit, eine europaweite Digitalsteuer und einen härteren Umgang mit sogenannten Gefährdern. Zu den Gästen zählten neben Merkel und Söder auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die Exekutivsekretärin der UN-Klimakonvention, Patricia Espinosa-Cantillano. Aber in diesem Bundestagswahljahr geht es auch um strategische Fragen für den anstehenden Wahlkampf. Dazu gehört ebenso die Frage, welche Rolle der CSU-Chef Markus Söder im kommenden Wahlkampf spielen könnte. Immer wieder wird auch er als möglicher Kanzlerkandidat der Union genannt. Bislang halten sich er und die CSU hier jedoch bedeckt. So auch gestern, als er am späten Nachmittag zu Gast bei der Landesgruppe war. Söder verwies stattdessen darauf, dass nun die CDU zunächst ihren Vorsitzenden wählen müsse. Das soll am 16. Januar passieren.
Es ist ganz wichtig, dass es am Parteitag jetzt eine Entscheidung gibt. Dann wissen wir das. Dann werden wir die Wochen darauf schauen, gemeinsam uns auch auf den Weg zu machen.
Und erst nach den beiden Landtagswahlen im März in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg will die CSU gemeinsam mit der CDU entscheiden, wer Kanzlerkandidat oder womöglich auch Kandidatin werden soll. Söder war einer der wenigen Gäste, die vor Ort und nicht per Video zugeschaltet waren. Corona-bedingt war die CSU-Landesgruppe in diesem Jahr vom Kloster Seon in Oberbayern ins Berliner Kongresscenter am Alexanderplatz umgezogen. Fernsehturm statt Klosteridylle.
Katharina Hamberger. China, das Land, in dem die SARS-CoV-2-Pandemie vor rund einem Jahr ihren Ausgang nahm, zeigte sich in den letzten Monaten stolz darauf, die Ausbreitung durch drakonische Maßnahmen zurückgedrängt zu haben. Doch nun erlebt das Land einen Rückschlag. Ruth Kirchner.
Nachdem China das Coronavirus weitgehend unter Kontrolle zu haben schien, erlebt der Norden des Landes jetzt den größten Ausbruch seit Monaten. Betroffen ist vor allem die Stadt Shijiazhuang. Die Hauptstadt der Provinz Hebei liegt rund 300 Kilometer südwestlich von Peking. Die Hauptzufahrtsstraßen nach Shijiazhuang wurden blockiert. Das chinesische Staatsfernsehen zeigte Bilder von Polizeikontrollen an Straßensperren. Zug- und Busverbindungen wurden ausgesetzt und mehr als 300 Flüge gestrichen. Kitas, Grund- und Mittelschulen sind geschlossen. Die 11 Millionen Einwohner dürfen ihre Stadt nicht mehr verlassen. In der Region waren innerhalb der letzten 5 Tage über 230 neue Corona-Fälle registriert worden, davon über 100 innerhalb eines Tages. Die Behörden riefen den Kriegszustand im Kampf gegen das Virus aus und ordneten Massentests an. Sie bezeichneten die Lage als ernst, da offenbar mit einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen gerechnet wird. Wegen der jährlichen Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar sind die chinesischen Behörden derzeit besonders nervös. In der zentralchinesischen Stadt Wuhan waren vor über einem Jahr die ersten Corona-Infektionen entdeckt worden. Das Land hatte im Frühjahr mit strikten Maßnahmen wie der Abriegelung ganzer Städte und Regionen sowie Massentests das Infektionsgeschehen weitgehend unter Kontrolle gebracht.
Und die Weltgesundheitsorganisation WHO äußerte sich heute alarmiert über die Ausbreitung des neuen Virustyps. Besonders stark von der mutierten Variante betroffen ist Großbritannien. Die Behörden melden seit Tagen Neuinfektionszahlen von über 50.000 oder gar über 60.000 innerhalb von 24 Stunden. Vor einer guten halben Stunde hat sich deshalb einmal mehr der britische Premierminister Boris Johnson zu Wort gemeldet. Unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer, hat das verfolgt. Wie beschreibt er die Lage?
Als dramatisch. Es kamen auch pünktlich zu Boris Johnsons Pressekonferenz die neuesten Zahlen heraus. Danach hat es heute 1.162 Todesfälle gegeben und 52.618 neue Infektionen. Um das Ausmaß zu beschreiben, ist es vielleicht besser, noch eine andere Zahl zu sagen. Zum Jahreswechsel war in Großbritannien jeder 50. infiziert und in London sogar jeder 30.
Sind die Kliniken nun in breiter Linie überfordert, wovor ja immer gewarnt worden war?
Also wir hören hier täglich Alarmrufe von Ärzten, Pflegern, vom gesamten Gesundheitssystem. Wir sehen Bilder von sich staunenden Krankenwagen vor den Kliniken. Landesweit sind etwa 30.500 Corona-Patienten in Krankenhäusern. Fast ein Drittel mehr ist das als beim Höchststand im Frühjahr. Die normalen Krankenzimmer werden in Intensivräume umgewandelt und eine Pflegekraft kümmert sich um 3 bis 4 Intensivpatienten gleichzeitig. Trotzdem eben gibt es nicht genug Personal. Die Lücken werden mit Ärzten und ungeschulten Leuten gestopft. Und in London ist es so, dass tatsächlich die Hälfte aller Patienten in Krankenhäusern Covid-Patienten sind. Hier wird jetzt eins von diesen Nightingale-Feldlazaretten geplant, denn die Krankenhäuser in London, einem der Hotspots bekanntlich, könnten in 2 Wochen spätestens endgültig an ihrer Belastungsgrenze sein.
Die Lockdown-Maßnahmen auf der Insel sind ja zuletzt schon immer weiter verschärft worden, kommen nun noch weitere dazu?
Da gibt es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Vielleicht ist die größte Verschärfung die Länge dieses Lockdowns. Der soll bis zum 31. März dauern, bis Ostern. Vorher soll es ab Mitte Februar allenfalls kleine Erleichterungen geben. Das ist das eine, worauf die Regierung setzt. Das andere ist aber das Impfen. Seit Montag auch mit dem Impfstoff von Oxford AstraZeneca. Damit kommen viele Hausärzte mit ins Spiel. Das ist wichtig, denn die versorgen die Altenheime hier. Aber die Hausärzte warten auf die Impfstoffe. Die Auslieferung ist nicht gut angelaufen. Das Ziel bleibt, bis Mitte Februar 13 Millionen Menschen hier geimpft zu haben. Dafür werden die Impfungen zum Teil gestreckt. Also die zweite Impfung, die ja nötig ist, die wird eben erst nach 12 statt nach 3 Wochen vergeben. Die Wissenschaftler und Mediziner sagen den Menschen hier, das ist immer noch sehr, sehr sicher und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Unterm Strich, Boris Johnson sagt, wir sind im Wettlauf mit diesem Virus. Es kommt darauf an, jetzt möglichst viele, möglichst schnell zu immunisieren. Und man kann das auch so lesen, dass Impfstoffe inzwischen tatsächlich die einzige Hoffnung sind, auf die die Regierung in London noch ernsthaft setzt, damit dieses Virus nicht komplett außer Kontrolle läuft.
Christine Heuer mit frischen Informationen aus London. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend, 19:05 Uhr, ein Kommentar unter anderem zum Geschehen in Washington und dazu auch weitere Informationen ab 23:10 Uhr in unserer Spätausgabe. Am Mikrofon bis hierher war Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.